Der Liederdichter sagt, oh, ich weiß ein Land hinterm Wolkenmeer so weit. Das Wort sagt uns auch, wenn der Herr kommen wird, in den Wolken erscheinen, so hebt eure Häupter auf und freut euch, denn eure Erlösung naht sich. Die ist dann schon gekommen, eure Erlösung, Erlösung von dieser Welt, auch von dem Virus, was heute in der Welt umher schwirrt. Und keiner kann mit dem zurechtkommen von allem. Und das hat mich sehr auch bewogen, wie er sagt dann, wunderschönes Land, oh, ich sehne mich hier fort. Er sehnt sich von hier fort in dieses wunderschöne Land. An dem klaren Strand, liebe Freunde warten schon dort. Die sind schon dort und sie warten, weil sie wissen ja, wie es da unten geht. Oftmals höre ich schon, wenn mein Herz so schwer und bang, ihren freudigen Willkommenssang. Geschwister, ein wunderschönes Lied und ein wunderbaren Gedanken ist es diesem Lied hinterlegt. Wir möchten noch ein Schriftwort lesen, und das entnehmen wir aus dem ersten Kapitel der Buch der Offenbarung. Offenbarung 1, das letzte Buch der Bibel, das letzte auch, das einzigste prophetische Wort im Neuen Testament. Und ich lese wegen dem Zusammenhang vielleicht etwas mehr Verse vom Vers 1 bis 8. Offenbarung 1, 1 bis 8. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und er hat es mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes sandte, der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat, alles, was er gesehen hat. Glückselig ist, der es liest und die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden reingewaschen hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sieh, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben, und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, sagt der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. In dem Einleitungswort wurde uns auch gelesen, und da konnten wir entnehmen von einem Herr, der kommen wird. Der kommen wird in einer Stunde, heißt es, denn der Knecht nicht meint. Gerade in dieser Stunde, in welcher der Knecht hat die Meinung, er wird noch nicht kommen. An dem Tag und dieser Stunde wird der Herr kommen, sagt Jesus Christus. Hier sagt er auch, im Vers 7, sieh, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Stämme des Landes werden ihm über ihn wehklagen. Es heißt, es wird viel Weh, Ach und Weh sein, wenn der Herr kommt. Und darum ist der Gedanken für heute Morgen, ich habe ihn so überschrieben, wie werden wir Jesus begegnen? Das soll unser Gedanken sein. Wie werden wir Jesus begegnen, ich und du? Weil das Wort sagt uns, und alle Augen werden ihn sehen. Wisst ihr, sogar die werden ihn sehen, die ihn an das Kreuz genagelt haben. Ihn werden auch sehen, die ihn verklagt haben, auch verraten haben, dass er diesen Weg, dass er gekreuzigt werden soll. Auch alle werden sehen, auch heute, die wir leben, hier auch im Raum sind, werden ihn sehen. Auch die nach uns noch kommen würden, solange die Erde steht, werden auch ihn sehen. Aber wichtig ist ja, Geschwister, wie wir Jesus begegnen würden. Wie würde ich Jesus begegnen, wenn er heute kommen wird? Schon seit längerer Zeit habe ich ein Verlangen über dieses Wort sprechen und auch verbunden mit den sieben Sendschreiben, die weiterkommen im Kapitel 2 und 3 des Buches des Offenbarung. Weil in diesen Sendschreiben sendet der Herr eine Botschaft an die Gemeinden. Es ist, wenn man das sich so nur vorstellt, es waren Gemeinden auf dieser Erde, es waren viel mehr Gemeinden als sieben nur. Aber der Herr hat dann nur sieben rausgenommen, unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Orten, und die hat er dann nach ihrer Zeit, nach ihrem Leben, nach ihrem Glauben, nach ihren Werken bewertet und die Botschaft gesandt. Geschwister, es war eine große Gnade Gottes, dass der Herr das mit ihnen getan hatte. Dass der Herr so weit gegangen ist und hat seinen Engel gesandt, dass er Johannes, welcher dann, um das zu bekommen, musste auch verbannt werden, verfolgt werden, um die Botschaft bekommen. Und damit die Botschaft an die Menschen gebracht wird, an die Gläubigen, an die Gemeinden, damit sie auf einmal wissen, wie Gott sie sieht. Nicht, wie sie sich beurteilen, wie sie sie gesehen hatten, sondern sie haben die Botschaft von Gott bekommen und der Herr sagt zu ihnen, so mit meinen Worten, das ist euer Stand heute, da steht ihr heute, weit weg von mir, nah an mir, in der Mitte irgendwie, so hat der Herr sie bewertet. Und deswegen möchte ich dann auch so vielleicht einen kurzen Gang später durch die sieben Gemeinden machen, so vielleicht jeden Sonntag eine Gemeinde, dass wir etwas genauer, näher betrachten. Ob ich das tun werde, so immer wieder, wenn ich da stehe, nacheinander, weiß ich heute nicht. Aber das möchte ich tun, weil wir auch eine Gemeinde sind, weil wir auch Gott dienen wollen. Und irgendwie da stehen wir auch in Gottes Augen. Mein Verlangen ist sogar so, dass wenn wir die sieben Gemeinden dann soweit der Herr uns Gnade schenkt und die Erkenntnis dazu, dass durchgegangen sind, dass wir dann vielleicht sagen können, Mensch, wir gleichen der eine Gemeinde oder gleichen wir der anderen Gemeinde. Oder vielleicht stehen wir dazwischen, weil jede Gemeinde hat in sich ja anders. Vielleicht sogar die Ordnung in der Gemeinde, welches nicht die Hauptrolle spielt, spielt ja das Geistliche, das Wesentliche eine größere Rolle. Vielleicht werden wir irgendwie in der Nähe zu einer Gemeinde stehen. Aber wisst ihr, mein Verlangen ist sogar so, dass wir uns, auch ich, uns selbst und uns als Gemeinde, als ganz so sehen würden, dass unser bestes Gewissen das uns zeigen möge und der Herr uns zeigen möchte, wie er heute uns sieht. Uns interessiert jetzt nicht, wie die anderen Gemeinden stehen oder Gemeinschaften, das lassen wir alles beiseite. Aber wir sind ja eine vielleicht kleine Schar, kleine Gemeinde und es war auch uns ein Beispiel von einer kleinen Gemeinde, von einer Gemeinde zu Smyrna, es muss eine kleine Gemeinde sein, aber sie war reich in Gott. Und Geschwister, darum ist mein Verlangen, mein Gebet auch, dass wir dann irgendwie könnten erkennen, wo stehen wir vor Gott. Und das ist da eigentlich sehr wichtig, dass man das weiß doch, damit dann der Herr uns auch helfen kann, wenn wir noch vielleicht vielleicht nicht zu dieser Gemeinde passen würden, die vielleicht wir es möchten. Und dass der Herr es uns in Wahrheit zeigen möchte. Und deswegen die Botschaft an die sieben Gemeinden, es war eine sehr nötige und wichtige, sie war sehr nötig in dieser Zeit, dass der Herr ihnen es zeigen würde. Und es ist so auch, dass ich glaube auch, dass die Botschaften auch weiter an die anderen gegeben wurden, dass die anderen auch vielleicht sehen, oh, der Herr schaut ja ganz anders, nicht wie wir das sehen, dass sie auch reagieren könnten, solange er noch da ist, solange nicht gekommen ist und solange sie noch im Leben stehen. Und es zeigt uns auch, dass die Botschaft für heute nicht weniger wichtig ist. Wenn der Herr damals über die Gemeinde so gewacht hatte, so geschaut, auf sie ganz genau geschaut, so schaut er auch heute auf die Gemeinde und auf jedes einzelne Kind Gottes. Und deswegen die Sendschreiben, die sind eigentlich repräsentierend nun den Zustand der Gemeinde in damaliger Zeit. Und es zeigt uns auch, dass beim Herrn nichts verborgen ist. Nichts konnte man irgendwie so verstecken, also unsichtbar machen, dass er alles sieht, er es weiß, er sieht in die Herzen hinein und er hält alles in seiner Hand. Und deswegen das Buch der Offenbarung ist, Geschwister, ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ein sehr schönes Buch und sehr interessantes Buch. Ich habe mich schon so viel mit dem beschäftigt. Ich habe schon vor einer Zeit lang auch die Auslegung, eine sehr einfache, eine sehr zugängliche Auslegung durch den Bruder Friedrich Krebs. Es gibt ein ganze Paket von Predigten. Von Anfang bis zum Ende hat er das so deutlich, so mit einfachen Worten erklärt, wie weit auch der Herr ihm die Weisheit geschenkt hat. Und Geschwister, und wie man das hört und wie man das vielleicht das Buch zur Hand nimmt, noch vom Bruder Smith die Offenbarung lernt, und dann sage mir dann, ja, aber so geheimnisvoll ist das Buch gar nicht. Ja. Aber es braucht Zeit, es braucht Fleiß, es braucht auch Gebet dazu, es braucht ein Interesse und Willen, das zu verstehen. Naja, und dass das alles wahr ist und alles in Erfüllung kommt, bestätigt auch das Wort, welches, ich lese nochmal den Vers 7, wie Jesus Gott gezeugt hat und sagt, sieh, er kommt in den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen und auch die, die ihn durchbohrt haben und alle Stämme des Landes werden über den Weg klagen. Ja, Amen. Wisst ihr, das Wort Amen hat eine große Bedeutung. Und der Herr sagt, ja, Amen. Das wird sein. Geschwister, das ist nicht etwas, was man kann verändern. Das ist auch nicht das, dass wir beten würden, sagen, Herr, ja, komm doch nicht. Das kann er nicht. Er wird kommen. Das kann kein Mensch ändern. Das kann kein Mensch beeinflussen. Die Zeit des Kommens, des Vorgehens, wie das alles sein wird. Das Wort gibt uns kleine Einblicke, wie das alles kommen soll. Und doch kann es uns so irgendwie vielleicht manches unverständlich, dunkel bleiben. Aber spielt keine Rolle, ihr Geschwister, wie er kommen wird und wann er kommt. Wichtig ist, dass ich dem Herrn begegne, wie wir als Gemeinde dem Herrn begegnen. Und dann kann er ja kommen, in dieser Stunde auch, in der wir es nicht meinen. Und auch das Wort Amen sagt auch folgendes, dass alle Weissagung oder das, was Gott Johannes gezeigt hat, das wird kommen. Und dass auch die Sendschreiben, die er gegeben hat den Gemeinden, auch wahr und richtig gewesen ist. Und die Bibel gibt uns auch viel Aufschluss über die letzte, nur noch ausstehende Tatsache. Das größte Ereignis, welches über die Erde kommen wird, das ist das Kommen des Herrn. Und wenn wir werden vielleicht in Zukunft mit großen Dingen konfrontiert werden. Große Dinge werden über die Erde kommen und geschehen. Wir wissen nicht noch, was kommen wird. Es mag so groß in uns Augen erscheinen, so unmöglich groß, und dass wir sagen würden, es kann nichts Schlimmes passieren, will uns keine jetzt Furcht einjagen. Ja, es kann alles kommen. Es kann auch der Frieden so bleiben, wie es steht. Aber Geschwister, nicht größer wird er geschehen als das Kommen des Herrn. Und dieses Ereignis zeigt uns Jesus Christus, wie er ist schon hier auf der Erde. Und dieses Ereignis kommt mit jeder Stunde, mit jedem Tag, mit jedem Jahr immer näher. Wenn Johannes geschrieben hat, dieses Schreiben, die Offenbarung, als er sie bekommen hatte, das war jetzt schon knapp 2000 Jahre her schon. Und wie näher stehen wir dann? Dieses Zeitabschnitt stehen wir schon näher dem Kommen des Herrn. Und richtig betrachten, Geschwister, müsste die Menschheit überhaupt der Erde sich Gedanken doch machen. Wenn wir wissen, dass etwas zukommt, irgendwie haben wir eine Information, es wird soweit eingeführt etwas, dann bereiten wir uns das auf das, dass wir irgendwie schon dann auch uns angepasst und bereit sind. Und die Menschen müssen doch sich Gedanken machen, wie wird es sein, wie wird er kommen. Geschieht aber nichts. Wir merken, es geschieht eigentlich nichts. Die Menschheit, die sinkt immer tiefer in den Abgrund der Sünden, oder die Sittenlosigkeit, das nimmt immer mehr zu, bis in die vielleicht so oberste Etage der Menschheit, in die Regierung. So, wenn man das alles hört, dann kann man fast nicht glauben, dass es wirklich die Tatsache ist. Und es ist doch die Tatsache, Geschwister. Und Jesus sagte über die letzte Zeit in Lukas 17, wir haben Lukas 12 gelesen, als Einleitungswort. Aber Lukas 17 sagt Jesus, ich will kurz noch das anführen, Vers 26, spricht Jesus über die letzte Zeit. Und er vergleicht sie mit zwei schlimmen Zeiten. Wie es zur Zeit in Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und sie alle umbrachte. Genau wie es zu der Zeit in Lots geschah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Ab an dem Tag aber, als Lot auf Sodom wegging, da regnete es Feuer vom Himmel und brachte sie alle um. Und Geschwister, Jesus sagt, so wird die Zeit sein, bevor er kommt. Diese Zeit wird Gott noch schauen. Er wird die Zeit sehen und er wird die Zeit erkennen. Und Jesus sagt dann, genauso, die Zeiten damals, die gewesen sind, die Menschen lebten ihr Leben. Und keiner dachte, keiner hörte zu. Noah hat 120 Jahre gepredigt in der Wüste, ein Schiff gebaut, um im Wasser gerettet zu werden. Das war alles nichts. Keinen glaubten ihm. Geschwister, in diesen 120 Jahren hat sich keine einzige Seele zu Gott bekehrt. Ist das nicht traurig? Manchmal komme ich in so eine Stimmung rein, dass sie fast den Mut verlieren, weil das Ähnliche geschieht heute auch, ja. Das Ähnliche können wir auch heute sehen. Wir sind Beobachter dieser Zeit. 120 Jahre predigt Noah, er ist der Prediger der Gerechtigkeit gewesen, sagt das Wort uns. Keine einzige Seele ist dazu gekommen. Als er in die Arche ging aber, als die verschlossen wurde und die Flut über sie kam, da wären viele gekommen, Geschwister. Da wäre die Arche viel zu klein geworden für die Menschen, sie aufzunehmen. Aber das war zu spät, weil es ist gekommen. Als Lot in Sodom wohnte, nahe bei Sodom wohnte, als er auch dann rausging, die Menschen, die dann gelacht haben, Tag zuvor, Abend zuvor, über Lot, die dann auch zur Gewalt bereit gewesen sind, sie wäre gerne mitgegangen mit Lot. Wisst ihr, sie wäre gerne gegangen, das glaube ich, aber da war zu spät. Da ist der Herr schon gekommen Und da regnete Schwefel und Feuer. Und dann sagte Vers 30, auf diese Weise wird es auch am Tag gehen, wenn der Menschensohn offenbart wird. Und Geschwister, wir nähern uns dieser Zeit. Wir kommen immer näher zu dieser Zeit. Und in Kapitel 21 sagt Lukas so nochmal. Sagt auch Jesus Lukas hat es nur aufgeschrieben. Wir sagen das nur, aber Jesus spricht so, Lukas 21, Vers 25, sehr passendes Wort auf die Zeit von heute. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Sagt Jesus auch. Dann werden Zeichen sein. Und er sagt so, auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit bei Brausen des Meeres und Wasserwogen. Wisst ihr, das Wort wird oft als Symbol auf die Menschheit, auf die Massenmenschen, das Meer genommen, besonders speziell in Offenbarung wird es genommen, wenn von einem Meer gesprochen wird, das bedeutet eine Masse von Menschen. Und Jesus sagt so, es wird auf den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit. Geschwister, wie steht die Menschheit heute? Wenn ich nur das Gespräch so jetzt nehme, welches in den Firmen gesprochen wird, es wird Tag für Tag gesprochen, man merkt, es ist eine Bange unter den Menschen, eine Ratlosigkeit, wie der Herr doch das wusste, wie er genau das nennen konnte. Die Menschen haben keinen Rat heute. Vor etlichen Jahren hat die Firma geplant, ein 10-Jahres-Projekt. Es wurde so bei uns gewesen. 2010 wurde dann Projekt 2020 genannt. Es ist alles gestorben. Und das denkt jetzt heute gar nicht mehr. Kein Mensch, wenn heute ich mit meinem Chef mal gesprochen habe, dann kam das Gespräch raus so, weißt du, hat er mir gesagt, wir müssen nicht schauen, was am Frühling sein wird. Wir müssen schauen, wie wir den nächsten Monat überleben. Der Firma geht es ganz schlecht. Wie wir den nächsten Monat überleben, werden wir eine Ratlosigkeit, eine Bange. Und das führt zu einem Brausen des Meeres und Wasserwogen. Geschwister, das Volk, es braust auf. Es hat keine Ruhe, es ist keinen Frieden. Es sind so wie die Meereswellen. Wir wissen nicht, woher sie kommen, warum sie kommen, wissen wir. Aber wo sie ihren Anfang nehmen, wo sie enden, das zerstreut sich so, Geschwister. Etwas Ungewisses, etwas Unhaltbares, etwas Unbeständiges, die Meereswogen. Und Geschwister, so steht die Menschheit heute, unbeständig, ohne Frieden, ohne Gott in der Welt, ohne eine Hoffnung in die Zukunft. Alles ist heute verloren gegangen. Und doch, Geschwister, sind wir, die wir an Gott glauben, die wir glauben, was der Herr gesagt hat, sind wir diese Menschen in dieser Masse der Menschheit, sind wir die, die im Glauben, in Ruhe und Frieden leben müssen. Wir, die wir den Frieden in Gott haben, Geschwister, es soll uns nicht eine große Bange und Sorge machen, was in der Welt geschieht. Aber Geschwister, was wichtig ist, wie wir vor Gott stehen. Wichtig ist, dass die Erkenntnis in sich zu haben, dass ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Dass wir das Verständnis haben und dass unser Geist Gottes zeigen kann als Gemeinde, dass wir uns erkennen und sehen in dem Zustand, in dem uns auch der Herr sieht. Wisst ihr, das wird uns helfen. Das wird uns vielleicht manches helfen, auch besser zu machen. Manche Veränderung soll geschehen, dass wir näher zu ihr kommen. Oder vielleicht sind wir so gut, dass der Herr sagt, wie zuerst zu Smyrna und Philadelphien sagt, bleib treu bis zu deinem Tod. Jesus sagte auch noch in Lukas 21, habe ich gerade offen hier, diesen Vers, in Vers 23 am Ende sagt er so, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Er sprach jetzt über Jerusalem mehr, über das Volk Israel. Aber Geschwister, es wird auch des Herrn Zorn zur Geltung kommen, wenn er kommt. Und heute sind wir eigentlich Zeugen von einer unbeschreiblichen Not, die auf Erden ist. Aber Geschwister, wie schauen wir in die Zukunft? Das ist jetzt alles vielleicht das Zeugnis der Welt. Und das wollen wir eigentlich lassen. Wir wollen nur beten und hoffen, dass das vieles noch ändern wird, zum Besseren dienen wird, zum Besseren noch geschehen wird. Aber Geschwister, wie schauen wir in die Zukunft? Wie werden wir ihm begeben? Warten wir auf ihn? Wie Jesus sagt in dem Gleichnis im Einleitungswort, sagt er, ist dort der Gedanke mit meinen Worten, wie gut ist, wenn der Herr, wenn der Knecht wartet. Und wie gut ist, wenn der Herr, wenn er kommt, er findet ihn so tun, wie er das erwartet. Merken wir, wie ein Zusammenhang. Und darum möchte ich, dass wir, dass der Herr uns zeigen möchte, dass wir uns als Gemeinde, uns jeden Einzelnen aus der Sicht Gottes sehen können. Dass wir es vielleicht so wie von oben schauen würden. Nicht, dass wir uns da hochstellen und sagen, wir. Aber dass wir, so wie Gott von oben herabschaut, sieht. Und so, dass wir das auch sehen. Und dieses Wort soll gelten auch nur uns. Wir wollen nicht betrachten die anderen Menschen, aber das Gesetz nur uns gelten soll. Denn das bedeutet, wenn wir schauen auf uns selbst, Geschwister, und unser Verlangen ist, uns so zu finden, wie wir in Wirklichkeit sind. Und welches Bild würde uns dann öffnen? Können wir das auf einen Hieb sagen? Welches Bild wird uns dann öffnen, wenn wir uns schauen würden? Werden wir in diesem Bild dann Abweichung sehen, jetzt zu meiner Vorstellung oder Gottes Vorstellung? Wird da alles gleich sein? Und ich glaube, wenn wir das wirklich sehen würden, wollen, wird der Herr uns es zeigen. Werden wir uns unter allen Menschen als Lichter sehen? Oder werden wir merken, wir als Gemeinde oder Einzelne sind nur ein Funken, welcher so sehr geschützt werden müsste, dass er nicht ausgeht? Das möchte der Herr uns zeigen. Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden, die sind auch für diesen Zweck auch gegeben worden, damit die geschwisterten Gemeinden sich erkennen mögen. Die Sendschreiben haben auch gezeigt, wie sie vor Gott stehen, wie sie gestanden sind in dieser Zeit. Und das Wort sagt uns auch in Offenbarung, als Johannes sah, hörte eine Stimme, das muss ich jetzt finden, ja, als Johannes hörte seine Stimme zum Sprechen, es heißt das Wort, dass er hat sich umgedreht, weil er eine gewaltige Stimme gehört. Und dann hat er gesehen eine Gestalt. Ich lese mal kurz, dass wir einfach wissen, wie der Herr ist und dass wir wissen, wie er auf uns schaut. Und ich drehte mich um, Vers 12, um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchter einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchenlangen Gewand und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Goldherz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Als Johannes das Bild gesehen hatte, er hat jemanden gesehen. Und es sind so Symbole gegeben hier, ich will das nicht eingehen auf das, als er die Stimme gehört hatte. Und das hat auf ihn so eine Wirkung ausgewirkt, so so gewirkt auf ihn, dass er fiel. Es heißt in Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Geschwister, wenn wir wollen uns sehen, wie wir sind, dann müssen wir auch Jesus Christus so sehen in dieser Gestalt, wie uns in diesem Buch gegeben ist. Wie er hat in der Hand die sieben Leuchter, er hat die Ältesten der Gemeinde, also er hat die Gemeinden in der Hand. Er hat die Leuchter, die er hingestellt auf die Erde, damit sie leuchten unter den Menschen. Er hat sie in der Hand. Und er hat ihn gesehen, wie er wandelt unter ihnen. Und er hat ihn gesehen, wie er mit einem Gewand, ein Gewand der Gerechtigkeit anhatte, welches er gerecht ist. Er hat gesehen, dass er einen goldenen Gürtel um sich hatte, was auch symbolisch bedeutet, dass er das Wort, die Wahrheit, das Wort an sich hat. Ja. Und das heißt, dass sein Kopf und Haare weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen. Dass er Augen hat, die alles durchdringen, die alles sehen. Und Geschwister, möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir einen Teil von dieser Sicht bekommen oder haben mögen in unseren Herzen, unser Leben lang, dass wir uns immer unsehen werden, so wie der Herr uns sieht. Und das heißt, als Johannes das alles sah, als er die Macht sah, als er sah, wie klein und wie nichtig ein Mensch ist, er fiel um, es ist wie ein Toter. Er konnte das nicht, es war für ihn viel zu viel. Und Geschwister, mit solch einem Herr und Gott haben wir zu tun. Aber Geschwister, dass er so gnädig ist, dass er so gut ist, zeigt uns das Wort, und es heißt so, und er legte seine Hand auf mich und sagte mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin das Anfang und das Ende, hier sagt das Wort, ich bin das Alpha und der Omega, das sind die erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Der Herr sagt, weißt du, vor mir war niemand, nach mir wird auch niemand sein, aber ich war vor und forsch und werde bleiben bis in alle Ewigkeit. Es ist nichts, was mich verändern kann. Es ist nichts, was mich bewegen kann. Es ist nichts, was vor mir oder nach mir sein werden kann. Darum sei getrost. Ich bin derjenige. Und er legt seine Hand auf ihn und er richtet ihn auf. Und Geschwister, das ist eigentlich das Zeichen der Gnade Gottes an alle Menschen, an uns alle. Geschwister, wenn wir in eine Lage kommen und wir meinen, wir sind vielleicht schon tot im Glauben, wir sind umgefallen, aber Geschwister, lasst uns dann vor ihm umfallen, lasst uns nicht in andere Richtung umfallen, wie Johannes, er fiel vor ihm nieder wie tot, lasst ihn vor ihm umfallen, er wird seine gnädige Hand auf dich legen, auf mich legen, aufheben und sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich kann dich aufrichten und er wird uns helfen. Geschwister, dann wird er uns helfen auch, so leben, in so einer Gnade stehen, dass wir ein wohlgefälliges, ein ich weiß, gottergebenes, geistliches Leben führen würden. Wisst ihr, er wird uns nicht fallen lassen. Er wird uns tragen, er wird es aufheben. Ach, wie ich wünsche, Geschwister, dass wir alle, Schwache und Starke im Glauben, dass wir von dieser Hand getragen werden mögen. Da wird uns nichts widerfahren. Und wenn vielleicht das Meeresbrausen so hoch wird sein und das Meer so tief wird sein und das Elend so groß sein, Geschwister, er hat vielen, vielen seinen Kindern geholfen. Bis zu heutigem Tag, bis zu dieser Stunde hat er sie getragen. Darum lasst euch nicht fallen lassen. Lasst euch nicht von den ganzen Geistern, die in der Welt rumschweben, von ihnen gefangen nehmen lassen. Und wenn wir fallen, das sollen wir nur vor das Kreuz, nur vor Jesus Christus fallen. Er wird uns helfen. Es ist so viel uns gesagt in dem Gruß an die sieben Gemeinden, als er ab Vers 4 gesagt ist, er sagt dann Gnade und Friede. Wisst ihr, er hat ein Schreiben geschrieben an die sieben Gemeinden und manche von ihnen, die meisten wurden verurteilt vor ihm, verworfen auch. So der Gemeinde Laodicea sagt, ich will dich aus meinem Munde ausspeien. welche Verwerfung. Aber doch sagt er, Gnade sei mit euch und Friede, weil seine Gnade ist so groß, er schickt sie immer nur voraus, obwohl sie so schlecht gewesen sind, manche. Aber doch wünscht er ihnen Gnade und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt. Und er sagt dann von den sieben Geistern. Was bedeutet die sieben Geister? Vielleicht ist das etwas Unverständliches. Es ist auch eine symbolische Zahl, eine Zahl der Vollkommenheit, sieben. Wie viele Geister kennen wir oder können wir nennen? Ja? Es sagt der Bruder Krebs, der darf sehr schön das erklären. Es gibt doch Geist der Wahrheit, Geist der Liebe, Geist der Weisheit, Geist des Glaubens, der Treue und Geschwister. Wir können unzählige Geister doch nennen, die von Gott aus ausgehen, die er gibt auch. Aber er nennt sieben, die vor ihm stehen. Es ist eine symbolische Zahl, welche einschließt alle Geister, die nur aus Gott kommen. Und sagt er, Gnade und Friede euch, auch von diesen Geistern will uns er reichlich geben. Und dann sagt er so, ihm, im Vers 5, zweite Teil, ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden reingewaschen hat mit seinem Blut und zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Und Geschwister, merken wir, was er getan hat. Uns und auch den sieben Gemeinden hat er das Gleiche gegeben. Wie sonderbar und wunderbar das ist doch, dass er damals das Gleiche gegeben hat und gibt das Gleiche. Und er sagt so, der uns geliebt. Wie viel hat er uns geliebt? Bis zum Tod. Er hat er geliebt bis zum Tod. Aber das sagt nicht, dass nach dem Tod er uns nicht mehr geliebt. Geschwister, er hat uns geliebt. So weit, dass er uns reingewaschen hat. Wisst ihr, er konnte aus einem Sünder, aus einem letzten gefallenen Menschen, konnte der Herr viele Menschen reinwaschen. Er konnte aus ihnen ein Kind Gottes schaffen. Dieses Wort, seid in Christus, da seid ihr eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung geworden. Sieh, es ist alles neu geworden. Geschwister, welch eine Umwandlung kann Gott schaffen an einem Menschen? An jedem Menschen, wisst ihr, aber wenn der Mensch kommt, wenn der kommt und will das tun. Und so, Geschwister, dieses Verlangen, vor Gott zu sein, zu leben, zu wandeln, wie er es möchte. Dieses Verlangen, ihm zu begegnen, dass wir mit Freude ihm begegnen können, sollte in uns immer wach sein. Deswegen auch das Wort von der Wachsamkeit in der Einleitung gewesen, dass wir wach, wisst ihr, ein Mensch, der wach ist, der kann nur etwas tun, ja? Nur der wach ist, der kann doch etwas wirken, arbeiten. Und da ist auch die Arbeit für Gott, das Einsetzen sich für Gott, für sein Werk, ist das auch gemeint, wach. Und meine Sorge, mein Verlangen, Geschwister, dass wir so, dass der Herr uns so sehen würde und wir auch, wie er Smyrna gesehen hatte, wie er die Gemeinde zu Philadelphia gesehen hatte. Mein tiefes Verlangen, Geschwister, ist, dass wir hier in Weil am Rhein eine lebendige Gemeinde sein mögen, dass eine Gemeinde keine Mühe scheut, die Gemeinde, der nichts zu viel ist und den wir uns auch aufreiben würden, aber das tun wir für Gott. Ich habe vor kurzem über einen Gedanken gesprochen, erfüllte Pflicht, das war, als letztes Mal hier gestanden bin. Ich hatte große Kämpfe gehabt nachdem. Als allererste ist es mir nicht einerlei, was ich hier sage. Ich bitte Gott immer, er soll doch mich bewahren von jedem ungeschickten Wort. Ich weiß, dass ich manchmal zu schnell rede und manchmal komme ich durcheinander. Und dann habe ich fast immer nachdem habe ich so Sorgen, ja, konnten die Geschwister überhaupt mitkommen? Haben sie überhaupt können verstehen, was ich sagen wollte, weil ich mich vielleicht nicht so ausdrücke? Das Wort des erfüllte Pflicht hat mich sehr lange beschäftigt. Ich persönlich habe für mich immer empfunden, dass man müsste mehr für Gott tun, mehr vielleicht Zeit für Gottes Sache anwenden als für meine persönliche Sache. Irgendwie habe ich so die Erwartung gehabt, dass vielleicht eine oder andere Frage aufkommen würde. Es geschah eigentlich nichts. Ich habe den Herrn gefragt dann im Gebet. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich sagte, Herr, haben wir wirklich als Gemeinde alle unsere Pflichten schon erfüllt? Sind wir schon so weit gelangt, dass wir so weit gekommen sind, dass alles getan ist, wir haben alles probiert, was eine Gemeinde überhaupt wirken tun kann? Die Gemeinden, die sieben Gemeinden hat der Herr bewertet nach ihrem Glauben, nach ihrer Treue, nach ihrem Opfer, aber auch nach ihren Werken. Jedes Sendschreiben hat begonnen, ich kenne deine Werke. Da ist alles eingeschlossen. Da ist die Treue, da ist der Glauben, da ist der Wille, da ist die Opferbereitschaft. Ich rede jetzt nicht von dem Kästchen dahinter, nicht unbedingt, was auch trotzdem dazugehört, aber unsere Aufopferung, da ist ganzes Leben drin und da ist das Wirken, die Arbeit vor den Herrn. Und wisst ihr, wie kann ich dem Herrn begegnen, wenn ich sage, Herr, ich habe Glauben gehalten, der Apostel Paulus gesagt hatte. Aber weißt du, ich habe wenig Zeit gehabt, für dich mehr zu tun. Das Wort, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn gebohrt haben. Geschwister, das ist ein gewaltiger Sinn in diesen Worten. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchbohrt haben. Und dann so, dass noch der Augen hat, seine Augen wie eine Feuerflamme. Und Geschwister, diesen Augen werden wir begegnen. Diesen Augen kann kein Mensch auf Erden ausweichen. Die Möglichkeit wird es nicht geben. Wisst ihr, aber es wird ein Unterschied sein, so glaube ich jetzt, dass die Augen werden uns als Feuerflamme begegnen oder die Augen werden voller Liebe und Freude sein. Das kann ein Unterschied sein. Und die Augen werden wir sehen. Es soll ein Warten sein auf den Herrn. Es heißt, er wird kommen. Im Einleitungswort, vielleicht schlage ich das nochmal auf, Lukas 12. Vers 35, 36. Seid bereit und lasst eure Lampen brennen und seid wie die Menschen, die auf ihren Herrn warten. So sollen wir sein. Wir sollen umgürtet sein. Das heißt, wir sollen so wie bereit sein. Jederzeit bereit sein, wenn er kommt. Und darum ruft er zur Wachsamkeit auf. Und Vers 38. Nee, ich lese dann weiter. Wann er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit sie ihm sofort öffnen, wenn er kommt und anklopft. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch führen kommen und ihnen dienen. Und wenn er in der zweiten, dritten Wache kommen wird und sie so finden wird, glückselig sind seine Knechte. Geschwister, wir sind seine Knechte. Wir sind nicht geknechtet, aber wir sind seine Diener. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine willige Kinder. Wir sind seine Kinder, die wollen ihm dienen und die auf ihn warten. Wie ist das, wenn Kinder zu Hause sind und die Eltern lange ausbleiben? Dann warten sie. Dann warten sie, bis die Eltern kommen. Sie können warten mit Freuden, Sie können warten mit einer Bange, wenn Sie was angestellt haben. Und ich erinnere, ich als Kind, ich hatte manche Dinge getan, die ich nicht möchte, dass auch jetzt meine Enkel tun würden. Und dann habe ich manchmal mit Bange gewartet. Wenn die Eltern kommen, die werden doch das sehen. Und da kam die Strafe. Aber Geschwister, wie wohl, wenn man mit Freude gewartet hat. Wie wohl, wenn man bereit ist gewesen. Wie wohl, wenn man den Eltern dann hat vielleicht eine Freude bereitet. Wenn man alles getan hat, wir wurden in einem Dorf. Wir mussten viel, viel Arbeit verrichten, bis sie kommen. Weil sie haben Acht gelegt auf das, dass wir keine Müßiggang hätten. Ja? Keine Langeweile. Und dann kommt immer wieder etwas vielleicht Boshaftes raus. Aber sie haben gesorgt, dass wir haben immer zu tun gehabt. Weil viel zu tun gewesen ist und wie wohl es gewesen, wie wir alles getan haben. Aber Geschwister, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben einen Herr, der alles weiß, alles sieht. Er kennt meine und deine Schwachheit, er weiß, wie viel ich schaffen kann und wo meine Grenze steht. Und darum erwartet er von uns allen, Geschwister, dass wir für ihn tun, für ihn leben, für ihn unser Leben ihm gehören möge, dass wir, wenn er kommt, Geschwister, wir mit Freude aufschauen mögen, denn die Erlösung naht sich. Und Geschwister, das, was Jesus sagte, glückselig ist der Knecht, welcher der Herr so findet. Meine Frage, wie werden wir Jesus begegnen? Diese Frage soll uns nicht jetzt so einer Not führen, dass wir uns jetzt vielleicht in eine Not kommen. Geschwister, Gott zeigt uns allen, wie wir ihm begegnen würden. Ich glaube, wenn jeder aufrichtige Mensch vor den Herrn kommt und sagt, Herr, wenn du jetzt kommen würdest zu mir, wie werde ich dir begegnen können? Wie werde ich auf dich schauen können? Und der Herr wird uns alles zeigen. Der Herr helfe uns, Geschwister, so, dass er so uns treffen wird, wie er es möchte. Und darum wollen wir Acht geben auf dieses Wort und der Herr möge uns so finden, wie er es will. Der Herr segne uns alle. Amen.